Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich so zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar eher nicht so da war. Zum einen war ich, gab es ja einen Kanzeltausch mit Markus Weißenzehl und zum anderen hatte ich ein paar Wochen Urlaub. Meine Brüder haben das freundlich genehmigt und so war ich zu Hause und konnte in Liebenzell ab und zu in den Spiegel schauen. Also buchstäblich, jetzt werdet ihr euch wundern und denken, okay, das mit dem Rasieren hat noch nicht so geklappt, wir müssen ihm einen anderen Spiegel schenken. Ja, das stimmt tatsächlich. Meine Frau hat auch gemeint, ich hätte es tiefer stellen sollen, aber ich habe zu ihr gesagt, du, es wird noch mal kalt, das war schon tief genug, wie ich es eingestellt habe. Gut, vielleicht kommt ja noch mal eine tiefere Einstellung, wenn jetzt die Wärme kommt. Und wie ich so in den Spiegel geguckt habe, auch sinnbildlich Bibel gelesen habe und so, ist mir so um die Weihnachtszeit rum ein äußerst bekannter Text immer wieder in den Sinn gekommen. Und wenn ich euch jetzt sage, wo es steht, das sage ich euch natürlich auch in Lukas 15, Vers 25 bis 32, Lukas 15, Vers 25 bis 32 und ihr seht dann ab Vers 11 die Überschrift, dann fallet euch schon so die Ohren zu und Rollade an die Augen runter, weil ihr denkt, boah, ey, hey, einmal im Jahr in der Kinderstunde oder in der Kinderhüti und dann später in der Jungschi und bei Royal Ranger einmal im halben Jahr. Also das ist ja jetzt wirklich ein Text, Gerd Eberhard, den kennen wir ja jetzt in- und auswendig. Weshalb, wieso bringst du uns den nochmal? Und dann fällt vielleicht auf, dass ich ja gesagt habe, dass ich erst ab Vers 25 lesen möchte und für die meisten Menschen doch das Eigentliche im ersten Teil ist. Also wer sich erspart, das aufzuschlagen, es ist, sind die zwei Söhne oder früher Luther nannte es der verlorene Sohn und mich hat der zweite Sohn, der ältere Sohn, hat mich über, also es haben mich nur ein paar andere Texte, aber der hat mich auch so um Weihnachten rum immer wieder angesprochen. Und dort steht so ab Vers 25, ich möchte es einfach mal vorlesen. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn da los sei. Der sagte, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete mit ihm gut oder redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, der ältere Sohn, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, also nicht mein Bruder, sondern dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht. Und jetzt kommt er nach Hause. Und du schlachtest gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagte der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Eines Morgens beim Rasieren kam mir dieser Text in den Sinn, als ich bekenne mich hier schuldig vor der Gemeinde, als ich mir überlegt hatte, was bringt man eigentlich überall alles ein, und was erntet man dafür? Und da ist mir dieser Sohn in, oder hat mir Gott diesen Sohn geschenkt. Dieser Sohn, eigentlich hatte der Vater ja zwei Söhne, so erzählt das Jesus. Ich möchte da draus nicht eine hundertprozentige theologische, dogmatische Linie machen. Und doch finde ich es spannend, dass Jesus das erzählt. Ich möchte zunächst, also nächsten Sonntag würde ich gerne den ersten Teil mit euch angucken. Ich bin noch nicht alterssenil, dass ich hinten anfange und vorne aufhöre. Nein, ich mache das schon bewusst so und sage auch nachher gleich, warum ich das gerne so machen möchte. Dieser Vater hatte also zwei Söhne. Und wenn wir das übertragen auf unseren Vater im Himmel, dann hatte er nicht nur zwei Söhne, sondern er hatte oder er hat viele Söhne. Und diese Söhne sind unterschiedlich. Und jeder von euch, der Kinder hat, weiß, dass jedes Kind anders ist. Und dass jedes Kind in jeder Altersspanne nochmal anders ist. Dass sich also Kinder durchaus in unterschiedlichen Alterszyklen unterschiedlich entwickeln können. Und dieser ältere Sohn, ich könnte mir unter Umständen vorstellen, dass er vielleicht der Erstgeborene war. Das ist jetzt hypothetisch jedenfalls. Er ist der Ältere von diesen beiden. Könnte also sein, er ist der Älteste. Dann haben die Ältesten das ja so an sich, dass sie eigentlich so gepolt sind, es den Eltern recht zu machen. Das steckt so ein Stück weit in den Erstgeborenen drin. Das mag da Ausnahmen geben. Wenn ich jetzt persönlich bei mir reinschaue, und das könnt ihr im März gerne mal meinen Tim fragen, da wird er hier predigen. Ich entdecke das auch bei meinem Tim. Mein Tim ist einer, der immer noch versucht, wenn es bei uns mal zu Hause, naja, also streiten tun wir eher weniger, aber wenn es mal knirscht, dass er das verbindende Glied ist, dass er es eher so macht, dass es passt, dass er auch manches noch mit seinen 27 mit uns Eltern abspricht. Dass er da also durchaus konform ist. Und dieser ältere Sohn kommt vom Feld nach Hause, er hat also gearbeitet. Er war also wirklich dran, das zu leisten, was von ihm gefordert war. Das war also dran für ihn und das hat er gemacht. Und so ist er vermutlich nicht nur einmal im Monat, sondern wahrscheinlich fünfmal die Woche nach Hause gekommen vom Feld, weil er dort gearbeitet hat. Und wer, egal ob er auf dem Feld, im Wald gearbeitet hat, von dir, Martin, weiß ich, dass du in der Landwirtschaft aufgewachsen bist. Und ich weiß das von Freunden, die auch in der Landwirtschaft groß geworden sind. Diese Kinder wissen in aller Regel, wie man arbeitet. Die wissen nicht, wie man arbeitet buchstabiert. Die wissen auch, wie man arbeitet. Und die wissen auch, wo man vom Feld nach Hause kommt, dann ist man eigentlich, vergib mir den Ausdruck, Martin, dann ist man eigentlich tot. Also man ist natürlich nicht tot, aber man ist so brotfertig, dass man, wenn es hochkommt, noch was isst und dann fällt man aber ins Bett. Also man braucht nicht noch irgendwelche Shows im Fernsehen, man braucht auch nicht nur irgendeine Unterhaltungsgedöns, man ist einfach am Ende. Wenn man dann morgens wieder aufsteht, dann weiß man ganz genau, was man in der Landwirtschaft zu tun hat. Und es hört auch nicht einfach auf, sondern es ist da. Das wird hier beschrieben. Mehr im ersten Teil wie im zweiten Teil, aber er war der Treue und er hat sich da reingelassen. Und diesen Hintergrund, den möchte ich uns einfach geben, so wie das Jesus erzählt hat. Und der kommt nur nach Hause und er hört singen und tanzen. Und das ist für ihn ungewohnt. Gefestet wurde natürlich klar, wenn das Jahwe angesetzt hat, dann wurde schon auch gefeiert in diesem Haus. Aber es wurde viel gearbeitet. Und es war nun für ihn ungewöhnlich und deswegen hat er einen Diener gerufen. Und dieser Diener hat zu ihm gesagt, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Dieses Mastkalb ist was Besonderes. Das haben sie damals, und ich habe mir sagen lassen von meinem Freund, das macht man heute, wenn man Tiere hat, immer noch so, dass man so ein paar Tiere hat, die füttert man ein bisschen schneller, stärker an, dass wenn's mal ein Fest, wenn's mal was zu feiern gibt, wenn man also mal, ich hoffe, ich verletze jetzt keinen Veganer hier im Raum oder Vegetarier oder so, also wenn's was zu feiern gab, wenn man mal ein Steak auf den Grill knallen wollte, dass man dann auch was hatte, um das parat zu haben. Die konnten das damals noch nicht abhängen in irgendeiner in einem Kühlbereich, um es dann in der Gefriertruhe so portionchensweise einzugefrieren. Also hatte man, ich sag mal, die Gefriertruhe in einem speziellen Bereich, wo man die etwas mehr angefüttert hat, um sie dann, wenn es soweit war, schneller schlachten zu können. Und dann war auch was dran an den Viechern. Kleiner Schwank aus meinem Leben, dann merkt ihr mal, wie wenig Ahnung ich von der ganzen Landwirtschaft habe. Mich ärgern Graureiher. Ich weiß nicht, ob ihr die Viecher kennt, die sind so grau, stehen da, klauen den Anglern die Fische, eigentlich total unnütz. Also habe ich irgendwann zu meiner Frau gesagt, irgendwann kaufe ich mir eine Armbrust, ich schieße mir so ein Teil und dann grill ich das oder brate es oder schiebe es in den Ofen rein. Dann saß meine Frau drin, ihr kennt sie ja, hat schallend im Auto gelacht und hat gesagt, Gerd, da ist nichts dran. Die Viecher, die sind so abgemagert, du wirst nichts finden. Und ich dachte, das kann gar nicht sein. Hab das einem Freund erzählt und hab zu ihm gesagt, also ich werd mir irgendwann so einen Graureiher, die regen mich so auf. Die stehen in der Nagold mehr rum wie Fische. Ich schieß mir irgendwann einen, da sagt er zu mir, also wenn du dir dann 3 Kilo Hackfleisch kaufst, den innen ausräumst und den mit dem Hackfleisch füllst, dann hast du was von dem. Aber mehr gibt's nicht. Also, nachdem mein Freund es dann auch noch gesagt hat und ich übrigens auch mit Gott ins Gespräch kam und er gemeint hat, kein Tier ist unnütz, ich habe noch keinen geschossen, ich werde es auch nicht machen, aber es gab so eine Phase, da haben die mich echt aufgeregt. Weil man fährt mit dem Kajak auf der Nagold und meint ihr, die hauen ab? Nee, die stehen einfach da. Du kriegst sie nicht weg. Die wissen, sie haben keine Feinde und das hat mich einfach geärgert. Jedenfalls, die haben mich aufgeregt und mittlerweile sehe ich die auch, dass die in der Schweiz rumstehen. Die stehen ja einfach rum, die haben ja vor gar nichts Angst. Also die stehen einfach da. Jedenfalls, genau. Und zurückzukommen auf dieses Mastkalb. Und dieses Mastkalb, das ist ein Tier, wo man sich sozusagen immer parat hält, wenn die Familie, wenn der Clan mal was Besseres zu essen braucht, außer jetzt diverse andere Sachen, wo man eben mit Getreide herstellen kann, dann holt man sich dieses Mastkalb. Ein besonderes Kalb, wo für besondere Zwecke geschlachtet wird. Und das bringt ihn nun auf die Palme, indem er, Jesus beschreibt so, der älteste Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Also das hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Dieser, der da einfach geflüchtet ist, wie er es später dann noch sagt, der das Geld auf unwürdige Weise durchgebracht hat, der bekommt das Mastkalb, der bekommt ein Fest, der bekommt Singen, Tanzen, da hat man Leute geholt, die hat man bezahlt, dass die da gesungen haben, dem hat man so richtig eine große Sause, ein großes Fest gemacht. Und bei diesem älteren Sohn steckt es so richtig im Leib drin. Hey, für den musste ich arbeiten. Mein Vater musste ganz viel von seinem Vermögen diesem jüngeren Sohn geben und vielleicht hat er sogar noch irgendwo einen Kredit aufnehmen müssen, dass es gepasst hat und wir mussten den abbezahlen, damit wir unsere Felder wieder einlösen konnten, damit wir das wieder haben, was wir brauchen. Und er hat es in kürzester Zeit einfach in ganz unwürdiger Art und Weise durchgebracht. Er hat es einfach so richtig gehend, ja, ohne einen Wert da drin zu finden, hat er es einfach rausgehauen. Also wenn man seinen Blick anschaut, den Blick des Älteren auf seinen Bruder, der Vater, der ihn mit einem Ring ausgestattet hat. Jetzt brauchen wir ein paar Finger. Und dieser Ring, der war richtig groß. Der hat gezeigt, der gehört wieder zur Familie. Sorry, kopflos war er natürlich nicht, der Jüngere. Und er hat ein tolles Kleid gekriegt, ein Gewand, wo gezeigt hat, auch er gehört wieder zur Familie. Es ist ein richtig tolles Topkleid. Vielleicht erinnert ihr euch im Alten Testament dran, als der, wenn die linke Hand, dann braucht die rechte natürlich auch Finger. Gar keine Frage. Und erinnert ihr euch dran, dass der Josef ja auch ein besonderes, schönes Kleid hatte? Es war das Zeichen für, das ist mein Kind, das ist nicht irgendein Diener. Und das hat der ältere Sohn seltenst angehabt. Er hat seine Arbeitskleidung angezogen und darin war er ein Arbeiter. Darin war er der, der mal locht hat für seinen Vater. Und der Vater sieht auch ihn, diesen älteren Sohn, und er kommt raus und geht auch auf ihn zu. Ganz interessant, er geht auf den Jüngeren zu, kommen wir nächsten Sonntag drauf, hält die Arme ihm entgegen, die offenen Arme, und nimmt ihn in den Arm. Und das Gleiche macht er auch beim Älteren. Und der Ältere, der sieht seinen Vater und es platzt aus ihm heraus. Du weißt doch, all die Jahre hab ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Hey, da kommt der Frust über das raus, wie sehr er sich eingesetzt hat, wie sehr er mal locht hat. Das platzt aus ihm raus und er knallt es diesem Vater unverblümt hin. So richtig direkte, äußerst direkte Anrede. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie einen Ziegenbock, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Ziege gegessen? Ja. Also es kommt natürlich darauf an, ob das eine kleine oder ob die Ziege schon etwas, wie so, ich mach mal ein bisschen einen Witz, meint es aber tot ernst. Es kommt darauf an, wie viele Kilometer die auf dem Tacho hat. Die hat natürlich keinen Tacho, ist ja ganz klar. Und das ist ja auch ein blödes Gerede von mir. Es kommt darauf an, wie viel hat sich die Ziege bewegt. Und wenn die Ziege viel gelaufen ist, dann hat die viel, viel straffes Muskelfleisch. Und dieses straffe Muskelfleisch, ich habe mir das alles, mein Schwager ist Koch, erklären lassen, das ist nicht so gut und nicht so fein und nicht so lieblich. Also da sticht man nicht so mit der stumpfen Gabel ab. Ey, da brauchst du ein scharfes Küchenmesser, um dieses Fleisch zu bearbeiten. Wenn das ein Bock ist, der schon über Stock und Stein und ich sage einfach mal so eine Hausnummer, wenn der schon 1000, 2000, 3000 Kilometer auf dem Rücken hat, ich glaube, da macht selbst ein Wolf einen Bogen um den rum, weil die wissen ja auch, was gut schmeckt. Also nur so nebenbei. Und das ist seine Marschroute. Nicht dieses Tier in diesem Mastding drin, gell, wo sich nie richtig bewegen konnte, saftiges, zartes Fleisch mit Fett durch, wo da macht Grillen Spaß. Nein, mir hast du noch nicht mal so, ich sag einfach mal so einen wüsten Ausdruck, aber bei uns, wenn die Schnitzel nichts geworden sind im Hause Eberhard, dann haben wir immer davon gesprochen, welchem Läufer man diese Schuhsohle geklaut hat. Ja, das ist so ganz harter Ausdruck bei uns, wenn die Schnitzel nichts geworden sind. Und davon spricht er. Du hast uns noch nicht mal die schlechte Qualität gegeben. Du hast mich einfach nur arbeiten lassen. Und das ist der Blick des älteren Bruders, den er drauf hat. Und zwar zum einen hat er diesen Blick nach unten. Und zum anderen hat er diesen Blick auch nach oben. Das heißt, er hat, dieser Ältere, er hat sowohl, ich übertrage das jetzt mal, damit uns die Zeit nicht so davonläuft. Er hat sowohl eine feste Meinung, was den Vater angeht, als auch eine feste Meinung seinem Bruder gegenüber. Er war einmal da. Er hat es gekriegt, was ihm zusteht. Es ist gut. Und der Vater versucht, das abzufangen, indem er zu seinem Sohn sagt, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Ich finde, dass das ein wichtiger Satz ist, auch wenn man darüber jetzt nicht eine allgemein dogmatische Aussage machen sollte, aber es ist ein wichtiger Satz, weil ihn Jesus sagt. Du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Wenn wir an die Übertragung, an die vorsichtige Übertragung gehen, ich will ja nun hier nicht jeden einzelnen Ziegenbock übertragen, aber wenn wir an die Übertragung gehen, dann sagt doch der Heiland zu uns, was mein ist, ist auch dein. Und das ist nicht der erhobene Zeigefinger, der drohende, sondern Jesus, Gott sagt zu uns, zu dir, zu mir, das, was mir gehört, gehört auch dir. Bist du dir bewusst, wie reich du in mir bist? Du siehst nur als Älterer, du siehst nur die Felder. Und die sind für dich keine Freude, wie sie blühen, sondern die sind für dich Arbeit, weil du nur siehst, was man alles da zu machen hat. Das ist sein Blick. Er sieht in allem nur, ich will nur nicht mal sagen, das halbvolle Glas, er sieht in allem nur die Arbeit. Und das ist auch sein Maßstab. In Vers 29 sagt er, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave. Er hat sich wie ein Sklave gefühlt. Das ist sein Allerinnerstes. So beschreibt ihn Jesus in dieser Geschichte. Und wenn wir das auf uns übertragen, dann stellt sich doch auch für uns die Frage, in unserem Herzen drin, also nicht hier in der Gemeinde oder im Gesprächskreis oder so, oder wenn wir draußen mit den Leuten reden, sondern innen drin, in unserem Herz. Was für eine Beziehung haben wir da zu Jesus? Was für eine Beziehung. Jesus, Gott, hätte gerne, dass wir Töchter und Söhne sind. Das wäre ihm total wichtig, dass das unser Status ist. An anderer Stelle sagt Jesus mal, wir sind mit ihm befreundet. Das zeichnet es aus, dass unsere Beziehung eine ganz innige ist. Und doch sieht uns der Heiland als Söhne und Töchter, als Töchter und Söhne. Der Ältere, der so treu ist, der so, ich mach dir alles recht, Heiland. Der kommt sich manches Mal vor wie ein Sklave. So beschreibt er sich. Und er sagt zu ihm, du bist immer bei mir. Das heißt, Gott beschreibt einen Zustand, wo dieser ältere Sohn ein Gefühl, ein Wissen, ein Recht darauf hat, dass Gott immer ganz, ganz nah um ihn herum ist, immer bei ihm ist. Sein gefühlter Zustand, entnehme ich aus diesem Text, ist, ich bekomme einen Auftrag und den habe ich auszuführen. Das ist sein gefühlter Zustand, so, Gott sagt mir, was ich zu tun habe und dann mache ich das. Und das führt ihn, dieses Verhältnis, dass er sich selber so ein Stück weit zurechtgelegt hat, seine subjektive Wahrnehmung führt ihn in einen Zustand der Unzufriedenheit. Ich muss nur machen und nur wenn ich mache, ist der Vater im Himmel zufrieden mit mir. Dann könnte ich ja vielleicht mal so ein 10.000 Kilometer Ziegenbock bekommen. Das ist seine Denke. Oder lasst uns das mal ganz praktisch in die Neuzeit übertragen, in unsere Zeit. Ganz persönlich, wie ist mein Verhältnis? Ist es das Verhältnis, dass es da einen Vater im Himmel gibt, der ab und zu mal ein großes Fest macht und da auch mal wirklich, sorry für den spitzen Satz, die Sau rauslässt zum Grillen? Also die hatten damals keine Schweine, ganz klar, aber wir dürfen die grillen. Darf ich fröhlich sein? Darf ich festen und feiern mit meinem Heiland? Darf ich das? Oder ist Glaube für mich nur, oh, da muss ich aber Leistung bringen. Und zwar Leistung nicht so, ja klar, wir brauchen ja einen Ablassbrief und da müssen wir dies und jenes leisten. Nee, ich frage es mal so, weil das eben auch meine Frage war, was ist Gemeinde für mich? Ist das nur Dienstleistung oder ist das auch ein Ort, wo ich auftanken darf? Ist das nur, ich muss immer was bringen oder gibt mir Jesus nicht auch die Fülle? Mich hat dieser Text aus dem Grund ins Nachdenken gebracht, weil der Vater spricht ihm was zu, da Vers 31, und das hat ja Gültigkeit. Gültigkeit für dein und für mein, für unser aller Leben. Und das ist so immens wichtig, dieser Vers 31. Es ist gar nicht so wichtig, wo der Jüngere jetzt die Kohle verbraten hat und wie er das gemacht hat und wie ausschweifend. Nee, mein Sohn, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Das bedeutet doch, hey, die volle Gnade, aber volle Power. Das habe ich mir ja noch verschrieben. Sorry. Die volle Gnade, die volle Vergebung. So, also, Gnade, dann Gott vergibt. Muss ich mich echt anstrengen, dass es besser wird mit dem Schreiben. Er ist unwahrscheinlich treu zu uns. Lebt's noch. Wäre wichtig. Also meine ich jetzt ernst. Also es gibt nichts Blöderes wie die Scheibe geht kaputt oder was auch immer. Mir ist aus dem Grund wichtig, weil die Frustration der Treuen in der Gemeinde, die wächst da, wo das Verhältnis zwischen dem Leben volles Geschenk und Einsatz nicht mehr stimmt. In dem Moment, wo wir Christen nur noch eins der beiden sehen, gibt es in unserem Herzen so ein Ungleichgewicht. Das ist wie bei einer Wippe. Ich weiß nicht, ob ihr früher gerne oder nicht so gern gewippt seid. Die Balance macht's. Meine Kinder fanden es nie so cool, wenn der Papa unten war und sie ganz oben. Sie fanden es auch nicht schön, wenn sie unten waren und der Papa oben. Das haben sie in der Regel auch erst mit 3 oder 4, also wenn 3 oder 4 auf einer Seite waren, hingekriegt, früher. Sie fanden es immer schön, wenn es ausgeglichen war, wenn das so geschwankt hat. Und das drückt was aus von dem, was dem Sohn hier fehlt. Und wo ich der Meinung bin, dass das für uns als Gemeinde wichtig ist. Eine Gemeinde, die nur feiert, fällt einseitig vom Pferd runter, indem sie im frommen Bereich das macht, was der jüngere Sohn getrennt vom Vater macht. Und eine Gemeinde, die nur noch die Arbeit sieht, die nur noch, ja, ist jetzt blöd, wenn ich anfange, nur noch, ich muss Fenster putzen, ich muss den Saal putzen, ich muss da kochen, ich muss das organisieren, ich muss das machen. Wer nur noch das in der Gemeinde sieht, der wird irgendwann unzufrieden. Und deswegen zeigt uns Jesus hier mein Ich, für mich, für mein Leben, was Wichtiges auf. Das eine wie das andere ist ungesund. Aber beides miteinander verquickt, so möchte es Jesus. So zeigt er es uns hier in diesem Text. Und deswegen sagt der Vater, aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden. Die besten Feste, das habe ich mir zum Schluss aufgehoben, die besten Feste sind die, wo sich wirklich was zu feiern lohnt. Und dieses wo lohnt sich's denn zu feiern, zeigt uns Jesus, indem er sagt, es gibt viele Menschen, die nach seiner Sicht tot sind. Die leben schon noch, aber getrennt vom Vater. Und das Interessante an dem jüngeren Bruder ist, dass er zwar weit weg war, also was die Distanz angeht, aber innerlich immer noch gewusst hat, es gibt einen Vater und da ist gut. Wenn wir als Gemeinde erleben, wie Menschen zum Glauben kommen und wenn wir das feiern und wenn wir uns darüber freuen können, das heißt, wenn wir erleben, wie geistlich in unserer Gemeinde etwas aufbricht, dann sollen wir das feiern. Nicht, dann dürfen wir das feiern, das hieße ja, okay, also wenn wir mal Lust haben, wenn mal so ein Maschkalb gerade vorbeiläuft, wenn Geld in der Kasse wäre für ein kleines Schweinchen oder so. Nee, der Vater hat gefeiert. Das war ihm ganz wichtig. Und das ist so eine kleine Erkenntnis. Wir dürfen geistliche Erfolge, die wir in unserer Gemeinde haben, die dürfen wir feiern. Und jetzt komme ich an einen Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wie wir das in Corona-Zeiten machen. Weil Corona verbietet uns ja zumindest phasenweise zu feiern. Und jetzt sagt aber der Heiland, doch, wir sollen feiern. Wir sollen nicht nur arbeiten. Und wir sollen gucken, dass Menschen, die um uns herum tot sind, dass die wieder lebendig werden. Das würde ja bedeuten, wir brauchen eine Blickänderung von dem, was ist wirklich wichtig und wie sieht der Heiland unser Umfeld. Diese Blickrichtung, die ist wichtig für uns als Christen. Und das Zweite, wenn wir diese Blickrichtung haben, dann braucht es diese offenen Arme, von denen wir nächste Woche noch hören. Das heißt, dieses sich kümmern. Jemand für wichtig nehmen, der in meinem Umfeld mir von Gott gezeigt worden ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Green Card. Ich mal die mal hier unten hin, die da hinten immer mal wieder so, ich will sagen, stiefmütterlich noch so hängen oder liegen. Einfach so eine Frage, die mir seit Weihnachten durch den Kopf geht. Wann habe ich zum letzten Mal einen Mensch, der noch nicht gläubig ist, wann habe ich zum letzten Mal Tränen in den Augen gehabt, weil der noch nicht zum Vater gehört? Wann hat mich das so berührt, dass mein Nachbar, jemand in der Verwandtschaft, in der Familie, den ich gern mag, dass der noch nicht dazugehört? Wann habe ich alles dafür eingesetzt, dass dieser Mensch zum Leben erwacht? Und wie sehr fesselt mich die Arbeit, die wichtig ist in der Gemeinde, um wirklich was am Leben zu erhalten, wie sehr fesselt mich das, dass meine Blickrichtung verloren geht? Der Vater ist hineingegangen und hat gefeiert, weil da jemand zum Glauben gefunden hat. Und auch für uns darf das sein, wenn wir geistliche Erfolge in unserer Gemeinde erleben, dass wir feiern dürfen. Und da würde ich sogar zum zivilen Ungehorsam aufrufen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Dass wir tatsächlich mit unserem Heiland feiern. Vielleicht hat der Text dich auch so wie mich ein Stück weit angesprochen oder auch ein Stück weit ins Nachdenken gebracht. Dann können wir da gerne nachher bei einem Schluck Wasser noch drüber reden. Vielleicht hat er dich auch so, wie es in Vers 28 heißt, der ältere Sohn wurde zornig. Vielleicht hat es auch Zornesröte in dir ausgelöst. Dann wäre es noch wichtiger, dass wir reden. Also es lohnt sich, über diesen Text nachzudenken und wenn es dran ist, auch drüber zu reden und sich Gedanken drüber zu machen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Treuer Heiland, du bist derjenige, der uns durch dein Wort immer wieder ins Nachdenken bringt und immer wieder Impulse gibt. Heiland, wenn das heute Morgen auch so war, dann lenk du das in die richtige Richtung in uns. Dass wir diejenigen sind, die eher wirklich zu dir gehören, die nicht zornig sind und von dir weggehen, sondern dass wir diejenigen sind, die wirklich in deine Arme kommen. Die da wirklich mit dir feiern und sich wirklich an dir, was du getan hast, freuen können. Amen.